Düsseldorf Calling. Das ist der Podcast der Tonhalle Düsseldorf. In der zweiten Staffel geht es Backstage. Michael Becker und Adam Fischer treffen auf Freunde aus der Musik. Diesmal plaudern sie zu dritt und teilen Geschichten, die normalerweise hinter der Bühne bleiben. Neugierig geworden? Dann ganz einfach einwählen, Hörer ans Ohr und mitlauschen.
Hallo Adam, ich freue mich sehr, dass es funktioniert und ich habe ja eine Gästin eingeladen zu unserem Gespräch. Das ist Isabel van Köllen, die wir jetzt hoffentlich auf der anderen Seite der Leitung hören. Isabel, bist du da?
Ja, ich bin da.
Super, Adam.
Ja, also dann sind wir alle zusammen. Das ist wunderschön.
Ja, ja. Guten Tag.
Freut mich sehr, Ihre Stimme zu hören.
Wie ist das? Gleichfalls.
Ja, ja.
Dann möchte ich jetzt gar nicht weiter stören, aber ich würde ganz gerne wissen, kennt ihr euch eigentlich persönlich?
Nein, persönlich leider noch nicht. Also, das ist das erste Mal, dass ich mit dir jetzt spreche.
Genau, von mir auch aus, obviously.
Aber ich habe von dir schon viel gehört und obwohl ich zugeben muss, dass ich die Aufnahmen nicht alle kenne, aber ich weiß, das ist immer so ein bisschen gefährlich zu sagen, ich habe von Ihnen viel gehört. Da gibt es diesen wieder, wie heißt das dabei? Goethe, wir wollen mehr gelesen und nicht mehr gelobt werden oder sowas ähnliches.
Ja.
Aber das kann noch werden.
Genau, alles in der Zukunft, wenn wir alle wieder frei sind.
Ja, das können wir gleich den nächsten Termin machen. Es gibt zwei Sachen, die mich bei euch beiden faszinieren. Und das ist, dass ihr beide sehr selbstverständlich mit sehr weit auseinanderliegenden Musikstilen umgeht. Isabel hat einen wunderschönen Gruß, die Arie aus den Goldberg-Variationen gespielt für das NDR-Orchester in Hannover, wo man eigentlich immer nur geguckt hat, wo sind die Darmsaiten. Und Adam ist bekannt dafür, dass er einen traumhaften Maler genauso macht wie einen traumhaften Haydn, was wirklich eine große Kunst ist. Mir ist aufgefallen, dass Ungarn und die Niederlande beides Länder sind, die eine sehr stark entwickelte alte Musikszene haben, lange vor der beispielsweise der deutschen oder der englischen. Habt ihr eine Verwandtschaft? Ist das Zufall? Woher kommt das?
Die Ungarn sollen mir entschuldigen, aber die niederländische Tradition für alte Musik ist viel älter als die ungarische Tradition für alte Musik. Das hat erst später angefangen. Ich glaube nicht, dass da übrigens die Musik ist mittlerweile sehr international und in Deutschland hat es auch Ensemble gegeben am Anfang, nur man hat sie nicht gekannt.
Ja.
Genau. Ich weiß von meiner Ausbildung, also ich habe eigentlich mit 11, 12 Jahren angefangen, schon, dass meine Lehrerin unglaublich offen war immer und ich immer zu Anna Böf mal geschickt habe, ein Spiel immer vor und sie war mit Hanoko befreundet und es war immer ein Thema, dass man, ich meine, ich rede jetzt von den 70er Jahren, Ende 70er Jahren, dass man gesucht hat, wie war es denn früher und diese Neugier, die hat sich natürlich selbstverständlich bei mir weiterentwickelt und das ist immer noch so. Und man weiß es nicht, es bleibt beim Ahnen, wie es in Bachs Zeit geklungen hat, aber es ist dann eine spannende Reise immer. Ne? Und da braucht man nicht unbedingt Darmseiten, Michael.
Nee, ich weiß. Das ist, da rennst du bei mir offene Türen ein. Aber es ist nur so interessant zu sehen, dass es eigentlich in den Niederlanden für unsere deutsche Schubladenmentalität so eine große Offenheit gibt für alles. Das habe ich auch ganz oft das Gefühl, wenn ich mit, ich sage jetzt mal, holländischen Künstlern zu tun habe, dass sie viel unproblematischer mal eben etwas ausprobieren. Ist das etwas, was dann in der Ausbildung auch vorkommt?
Ich glaube nicht wieder in der Ausbildung, aber also wenn wir vorher über Anoncho gesprochen haben, von Anoncho habe ich eines gelernt, die Neugierde. Und das war das Wichtigste für ihn und Neugierde. Und das stimmt, dass man vielleicht in Holland, sind die Musiker vielleicht neugieriger, ich weiß es nicht. Aber das ist einzig Wichtige ist, man soll neugierig sein, man soll immer Neues ausprobieren. Und das,
ja.
Ich glaube, dass Musik nicht teilbar ist.
Ja.
Alte Musik und moderne Musik muss... Dies Musik und man muss natürlich jede Musik unterschiedlich spielen, aber so diese Trennung, daran glaube ich nicht.
Absolut, das kann ich gerne unterstreichen. Und was mich als Kind fürchterlich gestört hat, waren zwei Sachen, dass man mir gesagt hat, du bist noch ein bisschen zu jung, um das zu spielen. spielen, da war ich immer dagegen. Ja. Und auch, dass die Leute gesagt haben, ach, du bist für Schostakowitsch, du bist Holländerin, das geht ja auch nicht. Also das finde ich so ein Unsinn. Ich habe nur damit mit dieser, man muss sich öffnen und sich natürlich vertiefen. Und das ist das Einzige, was wir als reproduzierende Künstler uns erlauben können. Wir erfinden ja keine Musik, wir machen nur nach, was schon geschafft worden ist.
Empfindest du das tatsächlich so, dass du nur reproduzierst, oder besteht die Kunst nicht vielleicht in dem einen Zentimeter darüber, den man eben doch selber drauflegt?
Naja, natürlich, man interpretiert es ja. Das Mann ist das ist dieser Freiraum. Aber man hat schon den Komponisten,
naja, klar,
steht bei mir wahnsinnig hoch oben. Das heißt aber nicht, dass man die Aria aus der Bach-Variation nicht alleine auf Geiger sich zurechtlegen darf. Das ist ja, gibt keine Klausel, wo man es nicht mehr anfassen darf. Aber mit Respekt behandeln finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja, das hilft.
Und zu Respekt gehört dazu, dass man die eigene Persönlichkeit kennt. Weil ich glaube, die Persönlichkeit des Interpreten oder der Interpretin ist ein Teil der Komposition. Und das war nämlich das große Problem in meiner Jugend. Man hat geglaubt, als muss man ganz genau das spielen, was in den Noten steht, ohne jetzt es mit den Noten, dass man sich damit beschäftigt hätte. Und das ist also wirklich gegen den Sinn der Komposition. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass es eine andere Orthographie war. Wenn es damals anders gemeint ist und wenn man es liest dann 100 Jahre oder 150 Jahre später mit der Orthographie von uns, das ist also ganz falsch. Und wenn man irgendwie eigenständige Sachen gemacht hat, das war mein Problem auch am Anfang. Da habe ich irgendwas reingelegt. Und dann hat es geheißen, ich halte mich nicht an die Noten, ich achte den Komponisten nicht, das waren die ersten 10 Jahre meiner Karriere. Und das ist ganz, ganz falsch, weil das muss so sein, eine persönliche Interpretation ist Teil des, was der Komponist wollte.
Ja, sicher, aber man spielt ja, natürlich spielt man Bach anders als Brahms, weil man sich eben vertieft hat in dem Stil und Gedankenwelt und Gefühlswelt eines Komponisten. Und das natürlich ist das Einleben einen großen Teil der Interpretation und das eigene Erfahrung, die man mitbringt. Und na klar, das ist selbstverständlich.
Ist das denn tatsächlich, Isabel, für dich auch in der Musikszene selbstverständlich, dass du für alles, was du spielen kannst, mit der gleichen Selbstverständlichkeit eingeladen wirst?
Da muss ich gerade mal kurz überlegen. Also ich spiele nicht alles gleich gerne, das muss ich schon sagen. Also unbekannte Stücke finde ich eine Herausforderung, weil es macht mir Spaß, was Neues zu lernen immer noch, und es macht mir Spaß, was Gutes, was nicht bekannt ist, bei dem Publikum zu bringen. Das ist schon für mich eine Aufgabe und da setze ich mich gerne für ein. Aber es gibt bestimmt Musik, ich möchte jetzt gar nichts nennen, aber wo ich eben nicht so einen Zugang habe oder weil ich nicht so reinversetzen kann.
Aber sag ruhig, also Adam gibt das auch immer freiwillig zu. Was gehört denn dazu?
Ja. Das wächst mit dem Leben. Also früher fand ich Bach richtig, richtig schwierig und Brahms auch. Ich war richtig auch Mozart und modern. Das waren extrem schwierig, wo ich also Ende Teenies, Anfang 20er. Und das hat sich allmählich, ich bin über hochromantisch ein großer Liebhaber von Korngold und Brahms und Sibelius. Jetzt bin ich bei Bach. Corona ist natürlich super, wenn man noch 6 Solopartien und so nach Bach auf dem Regal hat. Ja. Habe ich jetzt alle mal wieder gelernt und aufgefrischt, die ich nicht konnte, dazugelernt. Bach ist im Moment für mich in meiner Phase jetzt natürlich der allergrößte. Aber das Schöne ist, dass es darf ja fließen, es darf ja bewegen.
Ja.
Also jetzt zur Frage wollte ich sagen, wenn man sagt, ob ich gleich gerne den Bach oder den Haydn oder den Mahler spiele. Es war vorher, und das ist bis heute so, man wird leicht abgestempelt. Und mir war damals, das war noch ganz am Anfang, da war ich ein Korrepetitor und ich habe eine Operettenaufführung von Franz Benatzky übernommen. Das war sehr, sehr gut. Das war mein ganz großer Erfolg. Also ich habe Franz Benatzky dirigieren dürfen. Und dann hat mir da Operettendirigenten gesagt, um Gottes Willen, passen Sie auf, sonst werden Sie zu Operettendirigenten abgestempelt. Sonst habe ich das Wort zum ersten Mal gehört.
Ja.
Und ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich also in verschiedenen Ländern tätig war. Und man hat es mir jetzt langsam abgenommen, dass ich dann auch italienische Musik, auch Verdi machen kann und auch Wagner machen kann. Warum sollte man entweder das eine oder das andere nicht? Und aber es hat bis heute das man glaubt, dass ich zum Beispiel Bartok besser kann als andere. Ich kann überhaupt nicht besser Bartok als die anderen, aber ich komme von dort, das ist so ein Vorurteil.
Ja.
Und wenn ich sagen kann, also den Wiener Walzer können manche Asiaten viel besser als Wiener, dann das stimmt. Aber das Vorurteil ist da. Früher war das allerdings stärker.
Du weißt, dass Isabel keine, ich würde mal sagen, 25 Kilometer entfernt von der Tonhalle einen Job hat, ne?
Das weiß ich, ja.
Und sie ist als künstlerische Leiterin der Kammerakademie Neuss am Rhein jemand, der, wenn du so willst, ja ein Vermittlungswesen zwischen Dirigent und Orchester ist, weil sie sowohl leitet als auch mitspielt. Habt ihr an der Stelle Fragen aneinander?
Ich hätte eine andere Frage, die ist mir das vorhin eingefallen, wenn ich über die Vorurteile in der Musik gesprochen haben, wer was kann und wer was nicht kann. Stimmt das, dass Sie bei Sándor Weg studiert haben?
Ja, natürlich.
Ja, und ich würde interessieren, was Sie von ihm halten. Also, er ist ein ganz, ganz großer Lehrer und ja. Ich habe ihn auch sehr, sehr, sehr verehrt und ich habe sehr viel von ihm gelernt. Aber Vorurteile hat er mitgebracht. Also, ich erinnere mich einmal bei einer Probe, da war ich eine asiatische Stimmführerin der zweiten Geigen.
Oje, ich sage schon.
ja, bevor sie angefangen hat zu spielen, hat er schon darüber gesprochen, dass die Asiaten diese Musik nicht verstehen.
Ja.
Also,
ja.
Ja, war er tatsächlich so?
Ja, der war so. Also ich muss sagen, er hat ja Studenten gehabt, die er geliebt hat und die er gehasst hat. A priori wegen Herkunft oder was auch immer. Ich war bei der geliebten Kategorie und er hat mich unglaublich gezeigt. Ich kam von einer Lehrerin, die alles kontrolliert hat. Die leere Arbeiter hat die kontrolliert, alles kontrolliert. Und er hat mir gesagt, als ich kam in die erste Stunde mit, ich glaube, 4 Jahreszeiten hatte ich, war 18, 19. Und warum machst du denn sowas? Das kannst du doch alleine. Dass jemand mir sagt, das kannst du alleine. Und der hat dann mich weggeschickt und gesagt, in 2 Stunden kommst du zurück und spielst mir die Chaconne-Folge. Das habe ich noch nie gespielt. Dann lernst du das halt. Das habe ich dann gemacht. Und die Stunde, die wir dann hatten, war 5 Stunden lang. Und wir haben über Gott und die Welt gesprochen, die Artikulation. Es war ein Erlebnis, was ich nie in meinem Leben vergessen werde. Und es war für mich der Eye-Opener, dass dieser Mensch, der hat gespielt, wie er gesprochen hat. Richtig eingesprochen. Alles hat er gekostet. Jeden Ton hat er gekostet. Also ich habe zwar nicht viele Stunden bei ihm gehabt, aber die Stunden, die ich hatte, waren total prägend.
Klingt nicht wie Hans Zwarowski, Adam.
Nee, das ganz das Gegenteil. Also von ihm konnte man natürlich auch viel lernen. Aber da war so mehr Bürokrat. Nein, das Wort ist nicht so gut. Aber was der Zwarowski nie gemacht hat, die eigene musikalische Überzeugung aufzudrängen. Weil ein Dirigent geht nicht aus einer Klasse, wenn er nicht den richtigen Einsatz geben kann nach einem Lauf, in der Solo-Geige oder Solo-Klavier, das musste man immer den letzten Ton erwischen mit dem Auftakt. Das musste man lernen, aber was die Musik ausdrückt oder solche interpretatorische Sachen hat er nicht gesagt und dadurch konnten wir uns letztlich freier fühlen. Ich habe ihn natürlich nicht bei ihm studiert, aber ich saß bei seinen Orchesterproben. Und in Salzburg, da hat man verstanden, alle Musiker waren seine Schüler. Und das hat man irgendwie gespürt. Das war einmalig. Und dann habe ich aber auch eine ganz schlechte Orchesterprobe von ihm gehört. Das war an der Oper von Zürich, wo der damalige Direktor hat gedacht, vielleicht kann er den Sándor Weg zu einer Oper überreden und da hat dort ein Konzert gemacht, aber soll ich sagen, ein Konzert gemacht.
Ja, das kann ich mir auch nicht gut vorstellen, aber er war natürlich ein Meister in seiner Kammermusik, ein Meister in Artikulation und ich habe ganz warme Gefühle, immer noch.
Ganz andere Frage, Isabel, du sitzt gerade in England. Bist du da erwischt worden von Corona oder ist das deine...
Nee, ich wohne da. Also ich habe meine 2 Kinder hier, die mittlerweile natürlich erwachsen sind. Das heißt natürlich, die sind 19 und 21. Und ich habe eigentlich das Glück gehabt, dass ich hier war, weil ich habe hier ein herrliches Haus mit großen Garten.
Oh, Glück gehabt,
ja. Ich bin jetzt Spezialist im Gartenbereich. Ich kann auch ganz toll das Haus streichen, weil England ist leider ein bisschen hinterher mit den Lockerungen.
Ja.
Aber es macht mir nicht so viel aus. Ich finde es schrecklich, was passiert in der Musikwelt, aber persönlich kann ich gut die Zeit genießen. Also ich komme noch durch.
Also ich kenne Künstler, die an den unterschiedlichsten Orten gestrandet sind. Aber ja, das wird auch irgendwann weitergehen. Also wir haben nächste Woche das erste Konzert hier.
Ja. Ach, wie schön. Ich habe gehört, Neuss macht auch schon wieder Pläne.
Nein, also im Sommer wird es kammermusikalisch wahrscheinlich bleiben. Mhm. Und dann hoffen wir mal, dass wir einfach in der nächsten Saison ordentlich normal weitermachen können. Ja.
Ja. Aber Adam, wir haben heute schon ausprobiert. Wir machen Adagietto unter anderem und haben eine 360-Grad-Kamera dafür besorgt.
Ja, ja.
Und was passiert? Zum Glück war es der Besitzer selber, er hat das Ding fallen lassen und ein Auge ist kaputt gegangen.
Oh.
Ja, jetzt muss er erstmal eine neue. Das Ding ist irgendwie 50.000 Euro wert oder sowas. Jetzt hat er erstmal eine neue bestellt und wir hoffen, dass die am Freitag dann da ist und so.
Hat er eine Versicherung gehabt drauf, oder?
Boah, davon gehe ich mal aus. Ich weiß es aber gar nicht so ganz genau.
Uiuiui.
Ja, das ist ja der einzige große Vorteil bei dieser ganzen Mistgeschichte ist, dass man einfach mal in Ruhe nachdenkt. Also wir haben am Anfang, war es so, wir waren alle, glaube ich, also hier in Düsseldorf, sehr schockiert und haben so, ich würde sagen, so 3, 4, 5 Tage da gesessen und wussten nicht so genau, was wir mit uns anfangen sollen. Und dann kamen die ersten Ideen und wir haben das Haus in so kurzer Zeit digitalisiert und ins Netz gebracht, dass wir uns selber gewundert haben. Und Isabel, dein Gruß an die Radiophilharmonie ist ja auch so ein Ding, wo man mal eben, das, ich glaube, das hättest du vor einem Jahr auch noch nicht gemacht.
Nein, und ich muss auch sagen, also neben Kochen und Garten unterrichte ich auch meine Studenten in der Schweiz über Zoom. Es ist anstrengend, aber es geht. Also eine Woche Unterricht, eine Woche schicken sie mir Videos und ich habe die Klasse noch nie solche Fortschritte machen sehen. Ich bin echt erstaunt und ich würde nicht sagen, das ist die Zukunft, aber ich würde in Zukunft auf jeden Fall einen Teil mit diesem Distance Learning aufbehalten. Selbstmotivation, sich selber aufzunehmen, zu hören, kann ich das wegschicken. Das ist die beste Lehre für viele.
Ja, also wir merken es in der Schule. Die Kinder haben ja dadurch, dass sie nicht alle zusammen in der Schule sein dürfen, ist das so sehr spärlich aufgeteilt, dass vielleicht unser Kleiner einmal in der Woche darf. Und dann hat er seinen Posaunenunterricht am Skype oder was auch immer dann oder Zoom.
Ja.
Und er ist viel konzentrierter. Das ist erschreckend.
Ja,
also,
ja, das ist erschreckend, genau.
Ja. Ja. Adam, welchen Unterricht machst du mit dem iPhone?
Also ich mache noch nichts. Also ich muss nicht sagen, ich habe jetzt 2 Anfragen bekommen von 2 Universitäten, also Music Universities, ob ich irgendwie einen Vortrag haben könnte. Und ich denke seit 2, 3 Tagen nach, ich habe nie im Leben unterrichtet, weil ich geglaubt habe, dass ich nichts unterrichten kann. Warum? Ich bin nicht der Typ. Aber vielleicht fange ich damit an.
Okay.
Weiß ich noch nicht.
Ist denn etwas, was ihr euch für die, sagen wir so nächsten 3, 4 Monate wünschen würdet, was aus dieser Corona-Erfahrung bestehen bleibt, was einfach übrig bleiben soll, eine Erkenntnis, ein Wunsch oder was ganz Neues?
Naja gut, also ich habe jetzt konkret, bin ich ganz aufgeregt, weil wir natürlich eine andere Orchesteraufstellung haben müssen nächste Woche, aber ich bilde mir ein, dass das eine Alternative bietet im Klang.
Mhm.
Und wenn das tatsächlich so ist, dann hoffe ich, dass wir was Neues entdecken können, dass also irgendwie den Raum besser bespielen von allen Seiten und in dem Raum zu Geltung zu bringen. Aber ob das gelingt, weiß ich nicht. Das wäre etwas, was wir auch für nachher behalten können. Was ich mir wünsche, also es ist sicher so, dass die Kammermusiker leichter haben als Orchester, wenn nämlich für die Zukunft jetzt dieses Abstand halten die Regel sein soll, dann die Orchester sind ärmer daran als Kammermusikensemble. Aber was ich mir wirklich hoffe, dass der Wunsch nach Live-Musik wieder zurückkommt, weil wir haben jetzt sehr viele Übertragungen und die Leute dürfen aber nicht auf die Idee kommen, dass eine CD die Live-Musik ersetzt. Und ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird.
Ja, ich hoffe natürlich das auch, dass es alles das wieder normal wird, sag ich mal. Aber was vielleicht schön ist, dass diese kammermusikalische Approach, also diese Approach fällt mir nicht auf Deutsch.
Ja, Annäherung.
Herangehensweise.
Danke.
Das bleibt, weil die Musiker, wenn sie mehr weiter auseinandersetzen, müssen sie ja alerter sein und mehr besser aufpassen. Und das tut der Musik, glaube ich, auch gut. Also auch im Großen, wenn man weiter auseinandergesetzt ist, dass man vielleicht dieses Kammermusikalische einfach mitnimmt und kleiner auch immer noch sehr, sehr, sehr schön sein kann. Und dass es nicht immer größer und teurer sein muss. Das ist mein persönlicher Wunsch.
Man merkt es, finde ich, im Umgang im Moment, das war sogar am Anfang noch etwas stärker ausgeprägt, es hat ein bisschen was von Tokio, dass man mit einer gewissen Distanz, aber trotzdem einer ganz großen Wertschätzung und Wahrnehmung des Gegenübers umgeht und sich sehr, sehr höflich und rücksichtsvoll verhält. Und das hat ja auch was bei der Kammermusik, das muss nicht immer höflich und rücksichtsvoll sein, aber es muss immer wahrnehmend sein. Also man kann nicht einfach vor sich hin schruppen und das Konzert ist zu Ende, sondern man muss sich wahrnehmen. Genau. Und das ist aber auch etwas, was man im Moment in der Straßenbahn erlebt. Und das finde ich ganz schön, dass dieses, wir wissen, wir sitzen alle irgendwie in einem Boot und wir müssen uns gegenseitig schützen. Das können wir nicht tun, indem wir uns ignorieren, sondern das können wir nur tun, indem wir uns sehr intensiv wahrnehmen.
Also du meinst, dass die Orchestermusiker respekt miteinander umgehen werden machen? Natürlich auch,
ja. Ja,
sich rausgehen, ja. Oder Interaction zwischen
ja, stärker. Ja. Das, den Eindruck hatte ich auch schon im ersten Konzert, wo wir dann mit so 15 Leuten auf der Bühne waren, hatte ich schon sehr den Eindruck, dass da eine viel größere, also die, ja, dass diese Luft zwischen ihnen gefüllt werden muss plötzlich. Ne? Das ist ja schon,
ja.
Wir werden das sehen und wir werden das hören und wir werden uns sehen und hören und ich freue mich sehr darauf und bin euch sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass wir in Zukunft auch wieder direkt und vielleicht mit einem Tisch dazwischen und Essen da drauf kommen, aber jetzt muss es das erstmal gewesen.
Dann ja, sehr gerne. Gut. Und das hat mich wirklich, Isabel, sehr gefreut, Sie gehört zu haben und hoffe, dass ich Sie bald auch mal sehen kann.
Ja, die Freude ist ganz meinerseits, Adam.
Jawohl.
Danke. Das schöne Gespräch.
Ja, alles Liebe, danke.
Alles Gute, bleibt gesund.
Danke, bis bald.
Danke. Ciao.